Zum Thema heute, na, wen wundert's? Der Heilige Geist. Ich meine, der Heilige Geist ist ja ein unendliches Thema. Man könnte, ich denke, tagelang darüber predigen und ich denke, es ist auch ein Thema, das ja sehr viel ja für die Menschheit oder auch für Christen sehr viel Unsicherheit mitbringt, was letztlich ja vielleicht in dem einen oder anderen Fall auch zur Folge hatte, dass sich an vielen Orten, dass man sich gegen den Heiligen Geist entscheidet, dass der Heilige Geist keinen Raum hat, dass man den Heiligen Geist nicht will, ja, weil das lässt sich nicht kontrollieren, das ist nicht bestimmbar. Der Heilige Geist macht, was er will, wenn er den Raum hat, und das ist wunderbar, sage ich. Ne? Also vom Grunde ist es eigentlich widersinnig, weil man kann den Heiligen Geist aus der Dreieinigkeit nicht trennen oder nicht herauslösen. Es ist irgendwie fest verbunden. Man kann vielleicht sagen, der Heilige Geist zeigt immer auf Jesus und Jesus zeigt auf den Vater. Und irgendwie ist das ineinander oder miteinander so verwoben und verbunden. Trotzdem suchen wir immer nach irgendwelchen Beispielen und Erklärungen, um uns den Heiligen Geist anschaulich zu machen. Oder vielleicht gibt's ja so ein Bild, so ein Beispiel für die Dreieinigkeit. Man kann das sagen, Dreieinigkeit, das Ei, das Beispiel hinkt an allen Enden, sage ich mal, dann besteht aus Schale, Eiweiß und Eigelb, Dotter, und ist trotzdem ein Ei, ne? Also, dann könnte man sagen, wer ist denn Schale, wer ist denn Eiweiß, wer ist Dotter? Also es hinkt hinten und vorne. Eine andere Erklärung, ich weiß nicht, hilft auch nicht viel weiter. Man könnte die Aggregatzustände nehmen, zum Beispiel von Wasser, Wasser, Eis, Dampf, Nebel. Also ja, ich sage mal, Dampf und Nebel würde ich jetzt zusammenfassen, weil es ja sowas Ähnliches ist, unterscheidet sich nur in Temperatur. So der Charme, sage ich mal, wenn man sagt Dampf und Nebel, das ist Heiliger Geist. Also Dampf hat was mit Druck und Hitze zu tun, das passt schon irgendwo ein bisschen, ne? Aber es ist trotzdem eine Krücke, wo es anfängt, hinten und vorne. Also eins ist ganz wichtig, wir brauchen den Heiligen Geist mehr und mehr. Und wir können nicht genug haben vom Heiligen Geist. Ich finde eigentlich, und ich muss das einfach nochmal sagen, ich empfinde, dass wir hier eigentlich eine schöne Entwicklung haben, die sich insbesondere im Lobpreis zeigt. Dass wir, oder ich nehme wahr, dass wirklich da Raum mehr und mehr entsteht für den Heiligen Geist. Aber ich sage, da ist noch viel Luft nach oben. Trotzdem ist es wunderbar zu sehen und zu erkennen und wahrzunehmen, dass da was passiert. Ich sage einfach mal, da bewegt sich was. Und das ist gut so. Und da müssen wir auch weiterhin dranbleiben. Sag mal, insgesamt Heiliger Geist, ein Riesenthema. Ich habe jetzt wirklich nur ein paar Punkte, die mir auf dem Herzen sind, da rausgenommen. Vom Grunde geht es einfach, um aufzuzeigen, der Heilige Geist als Bestandteil und als Teil dieses wunderbaren Heils- und Wiederherstellungsplan Gottes. Aber da kommen wir noch drauf. Ich habe eigentlich mal angefangen, mal zu gucken, gut, Heiliger Geist ist ja keine Erfindung, sage ich mal, des Neuen Testamentes. Es ist zwar, gerade weil wir jetzt aktuell Pfingsten haben, haben wir Pfingsten deswegen, wegen dieses Ausgießen des Heiligen Geistes damals vor mehr als 2000 Jahren, und diese Versammlung, die da in dem Obergemach war und gewartet hat, so wie Jesus das versprochen hat, wartet auf die Kraft, die von oben kommt, die vom Himmel kommt. Sie haben gebetet, haben gewartet, bis dieses Ausgießen stattgefunden hat. Und die Frage, die mich immer wieder beschäftigt, das Ausgießen des Heiligen Geistes, ist das damit erledigt? Ich sage mal nein. Wobei man die Frage stellen kann, ist der Heilige Geist, ist das was, was sich verflüchtigt, was sich abnutzt? Mit Sicherheit nicht. Der Heilige Geist ist Und da dürfen wir aufpassen, ist weit mehr als eine Kraft Gottes. Ist eine eigenständige Person, also eine eigenständige, wie Gott Vater, wie Sohn Jesus Christus, eine eigenständige Person, eben ein Geisteswesen. Aber Gott ist Geist, wissen wir auch. Gott ist Geist. Und der Heilige Geist ist letztlich, klar, zeigt sich das Wirken des Geistes immer in der Kraft Gottes. Aber den Heiligen Geist auf Kraft zu reduzieren, passt hinten und vorne nicht. Aber ich sage, ich denke, das Ausgießen des Heiligen Geistes ist kein einmaliges Thema. Zum einen wissen wir, ich denke, das steht auf jeden Fall noch für das Volk Israel an, weil ich denke, das, was in Israel nach dem Wort passieren will, soll, das steht ja noch aus. Und ich stelle mir vor, dass das passiert, indem dort Heiliger Geist ausgegossen wird. Und ich denke, dass kontinuierlich Heiliger Geist ausgegossen wird, dass der Herr kontinuierlich ausgießt, wo man sieht immer wieder mal irgendwelche Dinge, die passieren, wo und wie. Ich denke, der Heilige Geist ist selbstbestimmt. Der teilt aus, wie er will. Der folgt, keinen Regeln. Aber ich habe mal geguckt, ich habe mal geschaut, mal so ein paar Stellen rausgeguckt aus dem Alten Testament und mal gesucht, wo finden wir denn so Ansätze des Heiligen Geistes. Und interessant, habe ich mir gedacht, bei Mose, Mose war ja gefüllt mit dem Heiligen Geist, Mose hatte ja die Begegnung selbst mit dem Herrn auf dem Berg und er war ja leuchtend, wie gesagt, gefüllt, und Mose war letztlich für das Volk Israel so die einzige Person, die ihnen das Wort Gottes näher gebracht hat, die ihnen gesagt hat, was der Herr vorhat, was Gott möchte, was Gott tun will. Bedingt richtig, sag ich mal, was mir aufgefallen ist, den Punkt möchte ich einfach erwähnen. Es gab ja diese Stelle, wo Mose eben immer Gericht gehalten hat, wo die Dinge verhandelt wurden, die im Volk waren. Und ich glaube, sein Schwiegervater hat ihm gesagt, das kannst du nicht alleine bewältigen, du brauchst dort Hilfe. Und schon damals wurden also 70 Älteste auserkoren. Und interessanterweise steht da so schön, dass der Herr von dem Geist, der auf Mose war, nahm und legte ihn auf diese 70 Ältesten, um sie zu befähigen für diesen Dienst, für den sie da ausgewählt und bestimmt waren. Also hier so auch schon so eine Stelle, wo praktisch der Geist aufgelegt wurde auf Menschen, die, um sie für ihren Dienst zu befähigen. Mose, der ja wie gesagt so eng mit dem Herrn war, aber letztlich doch nicht ins gelobte Land durfte, Das heißt so schön im Wort, aus Ungehorsam. Ne? Es geht um diesen Vorfall da an dieser Quelle Meriba. Aufgrund von Ungehorsam hat Gott ihm versagt, ins gelobte Land zu gehen. Er durfte also das Land sehen von dem Berg, bevor er starb, und durfte aber nicht hinübergehen. Also das nur mal so nebenbei erwähnt. Als Mose, kurz bevor er starb, wurde Josua von Gott auserwählt, das Volk zu führen. Und es wurde letztendlich jetzt der Heilige Geist von Mose auf Josua praktisch übertragen durch Auflegen der Hände. Also Mose legte dem Josua die Hände auf und betete für ihn, und Josua war von da an erfüllt mit dem Heiligen Geist, auch für die Tätigkeit, für dieses Führen und für dieses Bringen des Volks in das gelobte Land. Wir haben noch, es gibt viele Stellen, aber es ist eine Auswahl, die ich einfach vorgenommen habe. Was mir noch so aufgefallen ist, wir gucken uns gerne immer Saul und David an. In der Zeit war der Heilige Geist, sagen wir mal so, ein Stück weit gepachtet durch die Propheten. Also die Propheten waren erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die Propheten waren eigentlich die Schnittstelle zu Gott. Sie haben dem Volk gesagt und dem Volk erklärt, was der Wille Gottes ist, was Gott will. Saul wurde damals auf Weisung von dem Herrn gesalbt zum König. Diese Salbung, und noch am gleichen Tag hat Saul geweissagt. Also es ist mit dieser Salbung letztendlich, ist auch ein Übertragen des Heiligen Geistes passiert auf Saul. Interessanterweise hat Gott den Geist von Saul wieder weggenommen und ihm einen bösen Geist oder mit ihm, ja, ihm erlaubt, dass er mit einem bösen Geist befallen wird. Also das Entfernen und Wegnehmen des Heiligen Geistes. Und ja, und wir gucken mal, warum das so war. Und der Samuel hat ihm das eigentlich in dem Vers 1. Samuel 15, 23 so deutlich gesagt, warum er verworfen wurde und warum auch der Heilige Geist letztlich von Saul weggenommen worden ist. Und da heißt es so schön, ganz drastisch, denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde, wie Wahrsagerei, und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Ich denke, es geht hier auch um Ungehorsam, aber es geht eigentlich um mehr als um hier Ungehorsam. Es geht um eine Herzenseinstellung, und ich denke, um was es hier eigentlich geht, ist Stolz. Das ist dieses Erheben von sich selbst an eine Stelle, die sich nicht gehört. In dem Fall zeigte es sich in Ungehorsam gegenüber der Anweisung Gottes, die Saul von Samuel verkündet bekommen hat. Aber wie gesagt, das geht noch weiter. Das geht definitiv nicht rein um Gehorsam, sondern es geht um eine Herzenseinstellung, und es geht aus meiner Sicht ganz eindeutig um das Thema, oder es geht um die Wurzel Stolz. Ein Ansatz, was mir noch aufgefallen ist, also ich habe immer mal so Stellen gesucht, wo es um den Heiligen Geist geht, kennen wir auch, es geht um bei Elia und Elisa, und zwar Elisa ist ja der Nachfolger von Elia. Elisa erbat sich den doppelten Anteil des Geistes von Elia. Das finden wir im 2. Könige 2,9. Da heißt es so schön, und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sagte Elia zu Elisa, bitte, was ich für dich tun soll, bevor ich von dir weggenommen werde. Elisa sagte, dass mir doch ein zweifacher Anteil von deinem Geist gegeben werde. Also diese Bitte um diesen doppelten oder zweifachen Anteil des Geistes von Elia, finde ich interessant. Das ist auch letztlich passiert, aber nicht durch das Wirken von Elia, sondern durch das Wirken des Herrn. Also in dem Moment, der Phase, wo Elia in den Himmel aufgefahren ist, wurde der Elisa mit diesem Anteil des Geistes beschenkt. Das sind einfach nur so ein paar Punkte, ja, um vielleicht ein bisschen mehr zu verstehen. Wenn wir da lesen, doppelter Anteil, dann ist das nicht so, dass das mengenmäßig begrenzt ist. Ich sage mal, der Geist Gottes, der Geist, der Heilige Geist, den können wir nicht fassen in Kilogramm oder in Volumen oder was auch immer. Das ist für uns einfach nicht nachvollziehbar, und wir können auch nicht sagen, der Elia hatte 2 Kilo oder 2 Liter und Elisa wollte eben 4. Das ist ja ganz, ich sag mal, es ist auch ganz schwierig, sag ich mal, letztendlich Präsenz des Heiligen Geistes oder Wirken des Heiligen Geistes zu bemessen und zu bewerten. Warne einfach nur ein Stück weit davor. Und ich sage es einfach so, weil ich es selbst auch schon getan habe. Aber um mehr zu verstehen, und das, was mir auf dem Herzen liegt, ist einfach wirklich zu verstehen. Und das ist ja von den Propheten schon angekündigt. Wir lesen mal den Jeremia 31, Vers 33. Da heißt es, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Da finden wir faktisch diese Parallelstelle im Hebräer 8,10. Da heißt es, denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Also nur, wenn wir verstehen, ich sage, das ist genau das, was in dem neuen Bund passiert, was Teil dieses Heilsplans ist. Und es geht über das hinaus, ich will das nicht weglassen, es geht über Jesus Christus, über den Messias hinaus, der ja am Kreuz gestorben ist, zur Errettung, zur Vergebung der Sünde und für ewiges Leben und für vieles mehr. Es geht aber hier speziell um das Thema, ja, wie soll denn das passieren? Wie wird denn der Herr die Dinge in unser Herz schreiben? Und das ist schlichtweg die Aufgabe und, ja, und der Zweck des Heiligen Geistes. In unserem Herzen zu wirken, in unserem Herzen zu verändern. Und ich sage, für mich ist das einfach immer wieder, wenn man sich diesen ganzen Heilsplan Gottes anschaut, diesen neuen Bund. Jesus Christus ist diesen Weg gegangen ans Kreuz aus Gehorsam, hat seinen Leib gegeben für mich, für jeden von uns, für jeden, der das annimmt, der das bereitwillig annimmt und sagen, der Jesus Christus ist für mich gestorben. Das ist der Start, das ist der Beginn letztlich. Ja, und daraufhin folgend hat ja Jesus Christus gesagt, wenn ich weggehe, wenn ich also euch verlasse und ich muss weggehen, damit der Heilige Geist kommen kann. Das heißt, on top zu diesem Opfer Jesu Christi haben wir als Geschenk, und das Wort sagt so schön, als Anzahlung auf unser Erbe, als Vorschuss auf dieses Erbe, den Geist Gottes, den Geist Jesu Christi erhalten. Ja, warum? Und ich sage, damit genau das passiert, was wir gerade gelesen haben, dass diese Veränderung in uns passiert, weil Gott sehr wohl weiß und sehr wohl gesehen hat, dass es nach der Errettung, nach dem Annehmen des Opfers Jesu Christi, ja, eine Nachfolge Jesu Christi geben muss, ein Anpeilen der Nachfolge Jesu Christi, ein Verändern in uns selbst, damit wir dieser Nachfolge Jesu Christi ja antreten können. Und das ist eine Sache, dieser Vorschuss oder diese Anzahlung auf das Erbe, das ist das Erbe von Jesu Christi und es ist letztendlich der Geist von Jesu Christi, den wir bekommen haben, damit diese Veränderung in uns passieren kann. Und schlichtweg ist es nichts anderes als dieser unvergängliche Same, der in uns hineingelegt ist. Das ist von jeher der Plan Gottes gewesen. Wir finden weitere Stellen, die genau das, Hesekiel 36, 26, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und es gibt letztlich diese Prophetie unter Joel 3,1 und 3,2, wo genau steht, dass der Herr ausgießen wird seinen Geist auf alles Fleisch. Und ich meine, das ist insofern interessant, hier steht auf alles Fleisch. Das heißt, die Interpretation, die ich hier habe, ist, dass es eben nicht nur das Fleisch ist der Erretteten. Der Geist wird ausgegossen und ist ausgegossen auf alles Fleisch. Also diese Vorhersagen, diese Prophetien als Teil dieses göttlichen Planes, dieses göttlichen Heilsplanes, finde ich wunderbar. Und letztendlich ist der Heilige Geist die Konsequenz zu erkennen, dass es eben nicht geendet hat mit dem Opfer Jesus am Kreuz, sondern dass der Prozess Und das hat Hendrik ja auch in seiner Predigt mal angesprochen, der Prozess dieses Christseins und Christwerdens eben letztlich weitergeht. Und das ist genau der Grund, weshalb Jesus gesagt hat, wartet auf die Kraft, die aus der Höhe kommt. Und wartet auf den Heiligen Geist und lasst den Heiligen Geist in euch wirken. Das heißt, Vorschuss und Anzahlung auf das künftige Erbe heißt so schön in Römer 8, 23. Aber nicht nur das, auch wir selbst, denen Gott doch schon seinen Geist gegeben hat als Vorschuss auf das künftige Erbe, auch wir seufzen innerlich und warten sehnsüchtig auf das Offenbarwerden unserer Kindschaft, die Erlösung unseres Körpers. Und dann Vers der 2. Korinther 1, 22, der uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Also dieses Unterpfand als Begriff für diese Anzahlung, für diesen Vorschuss. Oder in Epheser 1, 13, da heißt es, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und in 1,14, der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Und ein Vers, der für meine Begriffe dahin gehört, dazu passt, ist 1. Korinther 3,16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Logischerweise trifft das nicht nur auf euch zu, sondern auf mich genauso. Also ich denke, es ist immer wichtig und ganz enorm wichtig zu verstehen, dass wir Tempel des Geist Gottes sind. Das heißt, wir sind die Behausung oder das Behältnis für den Geist Gottes. Immer zum Punkt, der mir eigentlich wichtig ist, 2. Korinther 3, 17. Denn der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also Gott ist Geist und wo der Geist Gottes, also der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das heißt, man kann es ja auch gerade rumdrehen und ich denke, das ist für mich immer so ein interessanter Betrachtungspunkt zu fragen, ja, wie frei bin ich denn? Wenn ich denn sage, wo keine Freiheit ist, ist auch kein Geist des Herrn. Ist nichts anderes als die Sichtweise gerade mal verdreht. Das heißt, für mich ist immer die Frage, ja, wie frei bin ich? Wobei, wenn man hier den Begriff Freiheit anschaut, denke ich, muss man tiefer schauen, muss man gucken, frei von was? Um welche Freiheit geht es denn hier? Wobei ich immer sage, das, was hier steht, das ist wirkliche Freiheit. Das hat nichts mit der Freiheit, die diese Welt versteht, zu tun. Das ist die Freiheit im Geist Gottes. Aber da kommen wir noch drauf. Ich möchte gar nicht eingehen an der Stelle auf die Dinge, die der Geist, wenn er denn in uns wirkt, so mitbringt wie Frucht des Geistes, haben wir schon, ja, oder möchte nur am Rande darauf eingehen, sage ich mal, Frucht des Geistes oder die Geistesgaben. Das ist nicht der Punkt, der mir heute auf dem Herzen liegt, sondern im Speziellen geht es mir und für mich passt, geht es mir um eine andere Thematik. Ich versuche einfach zu verstehen, ja, was brauchen wir, um Voraussetzung oder Grundlage für den Heiligen Geist zu legen oder zu sein. Was ist es, wo der Heilige Geist Entfaltungsmöglichkeit hat? Was ist es oder was braucht es, damit die Kraft Gottes wirken kann? Oder was verhindert es? Und ich denke, ja, für mich, wenn wir wissen, Adam und Eva im Garten, wir wissen von dem Sündenfall, wir wissen um die Versuchung über den Satan, ja, und die Frage ist, ja, was? Wir wissen auch, dass der Satan ein gefallener Engel Gottes ist, der sich erhoben hat. Das heißt, Satan ist ein Thema des Stolzes. Und ich sage, das, was Satan letztendlich über diese Begegnung Adam und Eva reingetragen hat in diesen Sündenfall, in die Menschheit, ist für mich ein großes Thema ist sein eigenes Thema, nämlich das Thema des Stolzes. Das Thema, wo ich sage, Stolz als Wurzel für viele Dinge. Und wir können da schauen, um was es da im Einzelnen geht. Aber ich sage, das ist das, was mit in diesem Garten Eden passiert ist, dieses Erheben, ja, sein zu wollen wie Gott. Und das ist genau die Attitude, die Satan ja sowieso hat, diesen Stolz zu platzieren. Die Themen, die wir letztendlich haben, sage ich mal, die lassen sich in den meisten oder in sehr, sehr vielen Fällen schlichtweg auf Stolz zurückführen, auf die Wurzel Stolz. Und wir kommen, denn der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und ich sage, da, wo der Geist ist, da ist kein Stolz. Oder da kann kein Stolz sein, denn der Geist ist Gott und Gott widersteht Stolz. Der Geist Gottes wird oder hat wenig Raum in Bereichen, wo Stolz regiert. Und ich denke, Stolz, und es gibt so viele verschiedene Ansätze davon, so viele Unterteilungen, und ich sage immer, Stolz als Wurzel von vielen Sachen, da dürfen wir schlichtweg schauen. Und ich möchte da springen. Ich denke, das erklärt für mich ganz genau, Jesus hat es eigentlich schlichtweg auf den Punkt gebracht, und zwar in Matthäus 11, 28 bis 30. Und ich meine, wir haben ja Jesus als wunderbares und optimales Beispiel, ja, oder Vorbild. Und wir dürfen ja das Wort hernehmen, dürfen studieren und dürfen im Wort schauen und dürfen uns die Dinge herausnehmen. Und ich sage, oder nicht ich sage, im Wort steht, das Wort ist Gottes Wort und es ist selbst durch den Geist Gottes eingegeben. Also Menschen eingegeben durch den Geist Gottes. Also es ist genau schlichtweg Gottes Wort. Und da heißt es so schön in 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus sagt so schön, lernt von mir. Ich bin sanftmütig und demütig. Und ich denke, ja, Gottes Wort ist letztendlich voll oder eine Fülle der Quelle der Sanftmütigkeit Jesus. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich denke, das hat für mich eine Verbindung zu dieser Freiheit. Freiheit haben wir denn, wenn der Geist Gottes in uns regiert, wenn wir uns vom Geist Gottes führen und leiten lassen, weil dann sind wir mit Jesus im Einklang, mit dem Heiligen Geist im Einklang, dann trägt Jesus diesen Teil des Jochs. Trägt Jesus die Dinge, die wir oft sonst selber tragen oder selbst bewerkstelligen wollen aus eigener Kraft. Aber dieser Hinweis, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Und ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, den ich heute adressieren möchte. Ich glaube, das ist genau die Grundlage, das Fundament, die Basis, wo der Heilige Geist wirkt und wo der Heilige Geist agiert, wo der Heilige Geist sich entfalten kann. Und wo die Kraft des Heiligen Geistes erkennbar und sichtbar wird. Demut. Schlichtweg Demut. Und ich sage das in erster Stelle zu mir selbst. Und ich sage, Jesus ist ein wunderbares Beispiel dafür, für Demut. Wir finden die Stellen, ich kann nichts aus mir selbst tun. Ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Oder ich spreche nichts aus mir selbst. Ich spreche nur das, was ich den Vater tun sehe. Wir finden keine Stelle irgendwo da drin, wo Jesus klagt, zu viel kann ich nicht, passt gerade nicht oder einfach, na, es geht nirgendwo darum, wo es sich um ihn selbst dreht. Er begegnet den Menschen grundsätzlich immer in der Demut Ich sage, er begegnet auch den Pharisäern und Gesetzeslehrern in der entsprechenden Art und Weise. Aber die Art und Weise, wie Jesus agiert, die Art und Weise, die Motivation, die in Jesus ist, da dürfen wir sagen, lernt von mir. Ich bin sanftmütig und demütig im Herzen. Und ich denke, und ich sage es in allererster Linie zu mir, da haben wir noch Potenzial. Demut, das habe ich ja schon so oft gesagt, Demut findet man oder zeigt sich immer, ob sie fehlt oder ob sie da ist, in den Beziehungen. Es ist immer wieder das Gleiche. In den Beziehungen zu unseren Mitbrüdern und Mitschwestern, aber auch in den Beziehungen zu Menschen von der Straße, da zeigt sich Demut. Und das ist dieses wunderbare Spielfeld, was wir haben. Und wir brauchen wirklich nur dahin zu gucken, unsere Beziehungen anzugucken. Und wir werden sehr schnell erkennen, wie groß denn Demut bei uns selbst ist. Oder in welchen Fällen diese Demut eben nicht da ist. Das dürfen wir auch verstehen. Es funktioniert nicht, wenn ich sage, ab jetzt will ich mal demütig sein. Das funktioniert genauso wenig, wenn ich sage, ab jetzt liebe ich alle meine Mitmenschen. Meine Ehefrau am allerersten und dann meine Mitmenschen. So wie Gott mich geliebt hat. Und das ist genau das, wo wir herkommen. Das ist genau dieser wunderbare Same oder dieser Plan Gottes, der uns den Heiligen Geist geschenkt hat. Und das ist das, wo ich sage, das generiert sich aus diesem Samen, das generiert der Heilige Geist in uns, wenn wir es wollen, wenn wir es zulassen und wenn wir darum bitten. Und wenn ich erkenne, dass mir Demut fehlt, und ich sage schlichtweg, Demut kann man nicht genug haben, Demut ist es, was auf dieser Welt fehlt, weil die Welt lehrt ja ganz was anderes. Die Welt lehrt Selbstverwirklichung, Durchsetzen, Ellenbogenthemen, aber von Demut unterordnen, den anderen höher achten als sich selbst, das finden wir schlichtweg da nicht. Wie gesagt, der Plan Gottes ist genau so, dass wir diesen unvergänglichen Samen, nämlich diesen Samen Jesu Christi empfangen haben, dass wir den Geist Gottes, den Geist Jesu Christi in uns haben. Und wir entscheiden, wie viel Raum wir diesem Geist geben. Wir entscheiden, um welche Dinge wir bitten. Und wir entscheiden auch, wie wichtig uns zum Beispiel Demut ist. Und der Herr gibt gerne. Und ich sage, wir brauchen mehr vom Geist Gottes. Wir brauchen mehr vom Heiligen Geist. Wir brauchen mehr Raum in uns für die Kraft Gottes. Wir brauchen ein fruchtbares Feld für diesen Heiligen Geist, einen fruchtbaren Boden. Wir brauchen mehr Demut. Und wir dürfen von Jesus Christus lernen. Es gibt unendlich viele Beispiele. Nicht nur Jesus Christus hat das wunderbar aufgezeigt. Wir sehen auch nach dem Ausgießen des Heiligen Geistes dieses Thema bei den Aposteln, bei Paulus, Petrus, Johannes. Das ist im Schlichtweg eigentlich mein Punkt heute. Ich denke, wenn wir erkennen, dass wir da Mangel haben oder Bedarf haben, dann dürfen wir uns aufmachen und dürfen auf Jesus Christus schauen, dürfen zum Herrn gehen und dürfen bitten, dass er das freisetzt. Und der Same dafür, den haben wir bekommen, der ist in uns angelegt. Der Heilige Geist ist in uns, die Liebe ist ausgegossen. Durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Wir haben alles. Wir haben schlichtweg, aber auch, ich sage mal, eine Verpflichtung gegenüber diesem Erbe. Eine Verantwortung gegenüber diesem Erbe. Wir haben diesen Schritt getan der Errettung, diesen Schritt, Jesus Christus oder das Opfer Jesus Christus anzunehmen. Wir haben auch die Verpflichtung, den Heiligen Geist Raum zu geben, dass er sich entfalten kann, dass das herauskommt, was Gottes Plan ist. Und ich möchte Gottes Plan nicht im Wege stehen und ich denke, keiner von uns möchte dem im Wege stehen, was Gott tun will, was Gott mit seinem Plan des Heils und der Wiederherstellung Und schlichtweg ist es eine Anzahlung, ein Vorschuss auf unser Erbe. Wir können im Moment, bin ich sicher, noch nicht mal ermessen, wie groß dieses Erbe überhaupt ist. Aber lasst uns seriös umgehen mit diesem Vorschuss, mit dieser Anzahlung. Und lasst uns ja auf diesem Weg weitergehen, dem Heiligen Geist einzuladen, dem Heiligen Geist Raum zu geben. Und lasst uns dieses Ja geben, damit der Boden in uns bereitet werden kann, damit der Heilige Geist entsprechend wirken kann. Und ich segne euch in Jesu Namen. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du das, was du angefangen hast, zu Ende bringst. Ich danke dir, dass für dieses Geschenk des Geistes, für deinen Heiligen Geist. Ich danke dir für die Kraft des Heiligen Geistes. Hilf mir und hilf uns, dass wir dir und deinem Geist nicht im Wege stehen. Zeig uns, überführe uns. Führe uns und leite uns auf deinem Weg, sodass wir verstehen und begreifen, wie wunderbar und wie großartig du bist. Dass wir verstehen und begreifen, dass der Weg zum Vater durch den Sohn bereitet ist. Dass der Heilige Geist uns ausrüstet, uns tröstet, uns beisteht. Dass der Heilige Geist uns führt und überführt. Hilf uns, dass wir ihn nicht verwehren, dass wir ihn nicht bedämpfen, begrenzen und beschränken. Dass wir ihn nicht belügen, sondern dass wir den Boden durch den Geist, durch die Kraft des Heiligen Geistes bereiten lassen, sodass wir verändert werden in das Bild deines Sohnes Jesu Christi. In Jesu Namen. Amen.